Herzlich willkommen zum Spielverlagerung Podcast Nummer 18 oder so. Es geht ums Champions League Finale. Es treten an Real Madrid und Atletico Madrid. Die sind aus der gleichen Stadt. Deswegen ist es auch ein Finale, was ein Stadtderby ist. Das ist ziemlich verrückt. Wir besprechen, wer gewinnt. Bei mir sind Konstantin Eckner alias CE,
Hallo.
Tobias Wagner alias TW.
Hallo.
Trotzdem kein Torwart. Und René Maric, alias RM.
Hallo.
Und trotzdem kein Real Madrid. Ja, ihr kennt euch deutlich besser aus mit den Mannschaften als ich. Deswegen werde ich heute vermehrt meine Fresse halten, was regelmäßige Podcast-Hörer gar nicht so gewohnt sein dürfen. Aber hey, fass mal die personelle Situation zusammen, wie sie sich bisher gestaltet. Da gab es ja einige Fragezeichen. Wer will?
Ja, so viele Fragezeichen gibt es doch gar nicht. Also Alonso ist gesperrt. Wird man abwarten müssen, wer für ihn spielt. Und bei Atletico sind es Ada kann wahrscheinlich spielen und Diego Costa wird fit plazentert und dürfte eventuell auch spielen.
Ja, und dann sind noch Benzema und Pepe und Ronaldo angeschlagen.
Wobei die spielen, Alter, das ist ein Champions League-Finale, wofür sollen die sich schonen?
Trotzdem sind sie
Das ist ein Champions
angeschlagen, oder?
League-Finale. Der Spieler
Ja.
halt mit ein bisschen verzwickten Augen.
Okay, also weitestgehend alles dabei, außer unser Lieblingsspieler Xabi Alonso. Da gibt es wahrscheinlich weniger lange Diagonalpässe. Schade. Was sind die sonstigen Folgen davon, Konstantin?
Ja, da ist natürlich noch nicht klar, wer spielen wird. Also er hat drei Möglichkeiten: entweder Casemiro, Ilaramendi oder Khedira. Eine rein logische Schlussfolgerung wäre eigentlich, dass er Ilaramendi spielen lässt. Gute 1:1-Ersetzung, natürlich Ilaramendi trotzdem andere Spieler. Khedira ist ja auch irgendwie wahrscheinlich noch nicht ganz so fit, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Casemiro ist mehr so eine stabile, nicht ganz so spektakuläre Variante dann als Sechser. Ich weiß nicht, ob er ihn zutraut, in dem Champions League-Finale schon zu bestehen. Deshalb gehe ich davon aus, eigentlich Ilaramendi, und da wird sich dann nicht ganz so viel ändern, wenn er spielt. Im Wechselverhältnis mit Modric und mit Di Maria.
Bevor wir die Wechselwirkung weiter besprechen, Casemiro, René, du kennst den, glaube ich, ganz gut, ne? Den kennen wahrscheinlich nicht so viele. Beschreib ihn mal
Ich
kurz.
kenne Casemiro nicht. Ich glaube, du verwechselst mich mit Tim.
Du hast ihn auf jeden Fall gefeiert, aber vielleicht war das einfach nur stellvertretend für Tim.
Ich habe ihn einmal gesehen, also von gut kennen, dass ich jetzt
Ja.
im Podcast darüber reden könnte, ist keinen. Also als ich ihn gesehen habe, ein guter Passspiel, offensiv, defensiv, solide, eigentlich so kann Box-to-Box spielen. Ein Achter, körperlich ganz gut, aber an sich also eher so ein stabilisierender Typ auf der
Ja.
Sechs dann und eben gute Passspiele, oder?
Kam aber auch schon als Innenverteidiger zum Einsatz, muss man vielleicht dazu erwähnen. Daran
Ja,
sieht man auch,
dann.
was Ancelotti vielleicht eher in ihm sieht, eher so einen stabilisierenden Sechser. Das sieht
Ja,
er wahrscheinlich gar
obwohl
nicht.
Ancelotti wechselt ihn ja meistens eher so als einen von den Halbpositionen an, also im 4-3-3 einen von den Achterpositionen. Ne? So wirklich zentral oder
Na
jetzt als
ja,
einen von
ja
den
gut
Sechsern im
natürlich, ja.
4-4-2 hat er ihn eigentlich seltener gebracht.
Ja, aber er hat ihn auch schon als Ramos-Ersatz, als Innenverteidiger.
In welcher Situation denn?
Einfach in Liga spielen, wo er andere Spieler geschont hat.
Es waren dann wahrscheinlich eher offensive Spieler, wo er dann mit seiner Physis dann auch absichern sollte und halt viel für den Spielaufbau machen, ne?
Genau, also er hat dann schon den Part.
Ja, ich finde aber, dass Khedira eine interessante Option wäre gegen Atletico.
Wieso?
Also ich könnte mir vorstellen, dass man Modric auf die tiefere Sechserposition schiebt und Khedira quasi einfach mit Vertikalspiel ein bisschen Räume öffnen soll. So Ablagen kann er ja auch. Ein Kombinationsspiel, ein bisschen Präsenz vorne, dass man dann mit Benzema und den Flügelstürmern die Halbräume belebt, während Khedira eben ein bisschen die Mitte besetzt und Modric baut von hinten auf, zeigt ein bisschen seine Passing-Assistenz, will man auch ein bisschen was sehen bekommen in dem Champions League-Finale und Schnittstellenpässe dann eben in diese Halbräume oder auch für Khedira, der dann in die Halbräume ablegt. Also das könnte ich mir vorstellen als Option. Oder eben Khedira auch als tiefer Sechser, je nachdem, wie die kontern. Aber der ist ja auch kopfballstark, der ist ziemlich präsent, ziemlich groß, recht dynamisch. Kann er das Ausweichen von denen auch lange Bälle und eben schnelle Konter, glaube ich, ganz gut unterbinden.
Hat jemand von euch jetzt zuletzt die kurzen Einsätze von. Er hat bis jetzt nur kurze Einsätze gehabt, ne?
Ja, er war jetzt von Beginn an dabei, Khedira.
Und jeweils so nach 60, 70 Minuten ausgewechselt.
Ja.
Habt ihr die Spiele gesehen mit Khedira?
Ja, also es war jetzt gegen Espanyol, da hat er auch eher so einen halb hohen Achter gespielt. Und Ilaramendi war dann der, hat eben den Xabi Alonso-Part übernommen. Deswegen glaube ich auch dran, dass eben der letzte Test jetzt gegen Espanyol richtungsweisend ist für das Champions League-Finale. Da hat er Modric geschont, einfach wahrscheinlich auch mal Kräfte sparen. Hat aber Ilaramendi da als tieferen Sechser ausprobiert.
Na, dann spielt Modric den tieferen Sechser.
Eben, das würde ja auch, das würde ja beide Deutungsvarianten zulassen.
Könnte beides gehen, ja.
Ich glaube daran aber nicht. Ich glaube, dass der Ancelotti einfach so ein Experiment dann nicht startet. 1:1 Austausch bei den Spielern und wieder nicht ganz.
Also okay. Casemiro eher nicht. Auch eher riskant. Also dann Ila Mendy statt Alonso in der gleichen Rolle.
Ja.
Okay.
Hat Real jetzt eigentlich in den letzten Spielen eher 4-4-2 oder eher 4-3-3 gespielt?
Das war jetzt aber zuletzt eher 4-3-3. Die Maria eben dann außen und Bale auch, das ist dann eher schon Richtung 4-3-3 und, aber gut, da hat natürlich also CR gefehlt, das spielt schon eine entscheidende Rolle.
Das wäre übrigens auch mal noch eine spannende Variante, vielleicht auch für die Endphase gegebenenfalls. Modric tiefer Sechser hinter Isco als Achter und Di Maria. Werfe ich jetzt mal hier ganz tough in die Runde.
Ich hatte ja als mögliche Idee auch, dass man Di Maria und Modric auf der 6 spielen lässt oder eben Modric und Isco und dann das 4-4-2 spielt und dann entweder Isco als hineinrückender Flügelstürmer oder eben Di Maria einfach als Flügelstürmer ganz normal. Ich denke, das wäre auch interessant. Also Isco Modric wäre, glaube ich, gegen Atletico, wenn sie nur tief stehen würden, ziemlich cool. Aber Atletico ist ja dann so flexibel und so gut und so gruppentaktisch einfach perfekt. Die würden sich dann einfach mal anpassen, viel höher passen und dann ist die Frage, ob die stabil genug sind, wobei eigentlich mit Isco und Modric, die verlieren eh keinen Ball. Also.
Ja eben, deshalb, das wäre dann gerade in solchen Situationen ziemlich interessant, aber das ist wahrscheinlich dann eher was, wenn Real zurückliegt, denke ich mal. Ne? Reagiert Ancelotti auf Rückstände auf die Weise gegebenenfalls mal? Oder was macht er so?
Das Italiener, wahrscheinlich bringt er noch einen Verteidiger.
Aus Prinzip. Was macht er, wenn er ein Rückstand ist? Ich glaube fast daran, er bringt einfach noch einen Stürmer. Er bringt einfach Morata für, weiß nicht, wer da eben am besten austauschbar dann ist an der Stelle. Ein Achter raus und Morata rein.
Echt, macht er sowas? Normalerweise wechselt er doch eher positionsträum, schiebt dann die Außenverteidiger höher, oder?
Wann war er in dem entscheidenden Spiel zum Rückstand gewesen?
Das ist natürlich auch eine gute Frage. Aber jetzt in der Liga waren sie ja häufiger so, dass sie irgendwie was tun mussten. Und da haben sie es dann meistens über die Außenverteidiger eigentlich balanciert.
Waren ja auch teilweise die Hände gebunden, weil dadurch, dass ja auch Ressi ja auch noch verletzt ist und Morata teilweise schon spielen musste, da ist ja auch nichts mehr gewesen dann, was er auch hätte bringen können. Aber es kann schon sein, dass er vielleicht dann doch eher beim 4-3-3 bleibt.
Ja, oder halt einfach, dass die Offensivspieler höher zocken, ne? Dass sie also nicht so stark mit zurückarbeiten, dass man da vorne mehr Präsenz hat für den Umschaltmoment.
Im Allgemeinen, was glaubt ihr denn, ob und wie Real gegen Atletico Durchschlagskraft erzeugen kann, das wird ja wahrscheinlich so die Schlüsselfrage sein in dem Duell, ne?
Da, also mit aufrückenden Innenverteidigern. Ich meine, Ramos ist ja momentan sowieso da sehr, sehr aktiv. Ich habe gerade nochmal die U-Squad-Position gesehen vom letzten Spiel. Da ist Ramos einfach mal neben Xabi Alonso von der Durchschnittsposition. Also fast wie ein zweiter Sechser dann bei dem 4-3-3. Das ist schon extrem. Und ich denke, das wird wieder genutzt. Was sie halt auch sehr viel gemacht haben, sind so diagonale Dribblings in die Formationsschnittstellen, wie René das genannt hat, ne? Um dann schnell zu verlagern und dann in diese Freiräume zwischen Innen- und Außenverteidigern zu kommen. Das haben sie in der Coppa extrem gut gespielt und ich könnte mir vorstellen, dass sie das wieder so versuchen werden.
Wer hat denn diese Dribblings gemacht?
Ja, die Maria Modric überwiegend, ne? Weil die halt dafür prädestiniert sind quasi.
Und dann auf die einrückenden Außenstürmer.
Genau, oder zurückfallen Benzema mit einlaufenden Außenstürmern dann. Ja.
Oder aufrückende Innenverteidiger.
Ja, die aufrückenden Innenverteidiger mehr, damit man die Verlagerung höher spielen kann. Ne? Also quasi direkt an den Stürmern. Vielleicht sogar dynamisch reinrückt, dass man zwischen die Stürmer und die Mittelfeldreihe kommt. Die Stürmer gehen ja extrem tief bei Atletico dann. Ne?
Aber auch so, also potenziell auch für direkte Eingaben oder Distanzschüsse, also auch das erste Tor haben sie ja dann nach dem Distanzschuss von Pepe gemacht.
Naja, Ramos ist ja sowieso eher so der Typ, eine Ablage, dann sofort der vertikal durchstarten, ein bisschen Strafraum.
Geil. Macht er das? Macht der Läufer ein bisschen Strafraum?
Ja, also jetzt gerade in den letzten Ligaspielen war er extrem, dass das angeht.
Das ist ja krass. Aber ging es da nicht irgendwie, dass der irgendwie ein Tor machen wollte, weil er unbedingt einen Torjubel zeigen wollte? Dass er deswegen da auch nach vorne gerannt ist? Also ich habe das irgendwie auf Twitter vernommen, dass er dann, als er sein Tor gemacht hat, ist er dann in den späteren Spielen nicht mehr nach vorne gegangen. Also,
ja, wie gesagt, ich habe jetzt gerade...
Weiß ich nicht, aber warum glaube ich.
Ja, aber ich hatte jetzt halt auch gerade die Durchschnittsposition vom letzten Spiel gesehen und das war ja, das ist diese Situation, die du meinst, die war ja irgendwie vor drei Spielen, ne? Und da hat er halt auch eine extrem hohe Durchschnittsposition für den Innenverteidiger, also wie ein zentraler Mittelfeldspieler fast.
Na, vielleicht ist ihm ein neuer Torjubel eingefallen.
Ja, das kann auch sein.
Tja, dann sind wir mal gespannt, was wir im Champions League-Finale an Torjubeln sehen.
Das könnte quasi dann auch kompensieren, wenn Kedira halt nicht spielt, ne? Dass Ramos das dann einfach aus der Innenverteidigung macht.
Real gegen Atletico gab es jetzt ja diese Saison schon viermal. Wir haben jetzt das eine Copa-Spiel schon angesprochen. Kann noch mal jemand zusammenfassen, wie die vier aufeinandertreffen verliefen?
Ja, also im Hinspiel, da hat Atletico ja 1-0 gewonnen. Da war es wohl auch so, dass Real zwar die Mannschaft mit mehr Ballbesitz war, aber Atletico schon die deutlich höhere Chancenqualität, weil nach dem frühen Tor von Diego Costa gab es dann halt auch noch ein paar andere aussichtsreiche Konter und Real hat halt quasi gar keine Möglichkeit gefunden, da gegen die Defensive von Atletico irgendwas zu erreichen. Im Rückspiel begann es eigentlich auch so, dass Atletico in der ersten Halbzeit erstmal überlegen war, insbesondere auch über die linke Abwehrseite von Real relativ viele gute Angriffe inszeniert hat. Und das Aufbauspiel von Real selbst durch eine ganz intelligente Position von Garcia, so im Raum von Modric, auch ganz gut kontrolliert hat. Es war so wirklich so komplett dann 4-2-3-1 mäßig mit einer super engen Dreierreihe, die dann diese Aufbaubereiche von Real zugemacht hat.
Das, muss man vielleicht auch sagen, dass das vierte Spiel war. Also die beiden Copa-Spiele waren ja dazwischen.
Okay, na gut, dann war das schon so eine Reaktion, dass sie halt versucht haben, da gar nicht erst diese Bewegung starten zu lassen. Das hat eigentlich auch ziemlich gut funktioniert. So lange, bis Ancelotti dann so ein bisschen was angepasst hat, dass Bale generell ein bisschen tiefer gespielt hat und die Räume so ein bisschen anders besetzt wurden in dem Bereich. Und dann hatten sie eine gute Phase, wo sie dann wieder nach vorne, oder ich glaube, dann ausgeglichen haben. Es ging dann unentschieden aus.
Ja, 2-2.
Ja, genau. Und jetzt gibt es dann halt den fünften Teil. Ne?
Okay. Und Copa... War das in beiden Copa-Spielen so mit dem Andribbeln und den Verlagerungen und das hat die komplett zerstört, oder wie?
Das erste Copa-Spiel relativ deutlich gewonnen, sodass das zweite gar nicht mehr so viel Wert hat, ne? 3-0 oder 3-1 oder sowas.
Ja, 3-0.
Ja. Okay. War das auch ein angemessenes Ergebnis? Hat diese Maßnahme dann so durchschlagend gegriffen, oder?
Ja. Also das war sehr dominant. Also es waren zwar eigentlich auch zwei so Gümmeltore, weil irgendwie Schüsse auf dem Rückraum abgefälscht. Also es war jetzt nicht so, dass dieses Mittel irgendwie die Tore alle auch rausgespielt hätte, aber dadurch hatten sie eigentlich Atletico ganz gut im Griff und auch die Absicherung gegen die Konter war gut.
Okay. Also kann man damit rechnen vermutlich, dass Atletico erstmal wieder 4-2-3-1 mäßig stärker beginnt?
Das kann gut sein oder vielleicht auch 4-1-4-1. Es gab jetzt die Pressekonferenz ja schon mit Simeone und da hat er auf jeden Fall angekündigt, dass er fort das Mittelfeld zu stärken, weil er das als zentrale Zone sieht für das Spiel.
Die zentrale Zone ist also die zentrale Zone.
Genau.
Wie würde das 4-1-4-1 denn aussehen?
Da hätte er mehrere Möglichkeiten. Er könnte erstmal einen Sechser, hat er Thiago oder Suarez, den er vor die Abwehr stellt. Dann eben eine Doppel-8 Gabi Koke und hätte auch die Möglichkeit, dass immer einer dann auch rausdrückt, zum Beispiel auf Modric und den mehr angeht. Dann immer eine gute Absicherung darstellt. Ein Vorteil davon. Ich denke auch, dass der Suarez sich ganz gut eignen würde. Was auch noch so ein bisschen für 4-1-4-1 spricht, ist natürlich, wenn jetzt Costa ausfällt. Dass er dann vielleicht Villa als einzige Spitze bringt. Durch den Costa-Ausfall ja das ganze System da doch etwas ins Wanken gerät. Er hat da keinen richtigen Ersatz. Außer er bringt Raúl García 1:1 für Costa.
Kann Raúl García das leisten?
Er hat auch die körperliche Komponente und kann natürlich auch Luftzweikampfbälle gewinnen, verteidigen, aber ansonsten die ganze Dynamik und so ist bei ihm nicht ganz so gegeben. Es wäre dann eher eine Light-Version von Diego Costa.
Ja.
Mit einigen strategisch ungünstigen Schwächen. Deshalb vielleicht denkt er sich da wirklich was Neues aus. Und wenn die Pressekonferenz da in der Richtung stimmt, dann könnte das ja dafür sprechen, dass er mehr viel Flachball und kleinere lokale Kombinationen, Koke kann dann immer ein bisschen verlagern. Vielleicht bringt er sogar, ja, Diego hat jetzt in letzter Zeit nicht so viel gespielt, also vielleicht wird er kein Faktor sein. Bei Arda weiß man ja nicht, vielleicht kommt auch Arda noch, wird es vielleicht mehr zu einem 4-3-3 mit Arda und Adrian über die Außen.
Diego ist tiefen Sechser, der nie Defensivarbeit machen muss, weil der Rest so kompakt ist. Was kann denn, wie kommt denn Atletico zu eigenen Toren überhaupt? Funktioniert das bis jetzt nur über Konter oder waren sie im Aufbauspiel auch ein bisschen präsent?
Also was natürlich noch ein gutes Mittel ist, neben den Kontern, das sind die Standards, ne? Also wenn man versucht, über nach den langen Bällen, über irgendwie Zweikämpfe zu Ecken und was zu kommen, da ist Atletico richtig, richtig stark. Und ja, für den Aufbau würde ich, also in dem einen Spiel, was ja dann wahrscheinlich sogar das letzte war, das Unentschieden in La Liga, da hatten sie halt gerade in der ersten Halbzeit eigentlich einen ganz guten Ansatz gehabt, insbesondere wenn Real im 4-3-3 spielen sollte, weil es da ja halt durch die Art, wie Ronaldo zurückarbeitet und wer sich da so einbindet, immer so Formationswechsel gibt. Man beginnt halt irgendwie meinetwegen in einem 4-3-3, dann kommt Bale zurück, dann wird es ein 4-4-2, dann kommt Ronaldo zurück, dann geht es ins 4-1-4-1 und gerade diese Übergaben, Umbauten hat Atletico ganz gut über die Halbräume gespielt, so mit Schnellkombinationen. Kann ich mir vorstellen, dass das auch wieder ein Mittel ist.
Was kann denn, das klingt ja alles in allem so, als ob momentan so ein bisschen Atletico mehr Möglichkeiten hat. Wie könnte Ancelotti denn reagieren grundsätzlich? Was hat der noch im Köcher, wenn sie jetzt 4-1-4-1 spielen, dann wäre dieses Andribbeln in die Schnittstellen, würde ja dann nicht mehr so gut funktionieren, beziehungsweise würde eine ganz andere taktische Dynamik auslösen.
Ja, wobei die Frage ist, wie die dann die Halbräume besetzen und wie die Achter von Atletico damit umgehen. Also theoretisch könnte man es noch effektiver machen. Ich finde, besonders Bale müsste dann eigentlich ziemlich gut da reinkommen, wenn man den wirklich gut einbindet, wie Carvajal auf rechts. Aber es könnte auch sein, dass die Zirkulation von Real geblockt werden und dass sie instabil werden und auch Konter zulassen, weil ich nicht weiß, ob ein 4-1-4 wirklich die beste Idee wäre gegen Real. Insbesondere nicht in dem Finale, wo man ja, wo ich glaube, die könnten da Probleme haben, im Umschaltspiel gefährlich zu werden.
Weil Konzentriertheit und so, oder wie?
Also ohne Diego Costa halt, ne? Ohne Diego Costa glaube ich, ich weiß nicht, ob das Bewegungsspiel von David Villa und auch sein Aktionsrhythmus dann dazu taugen, dass er gegen Pepe und Ramos und auch die Außenverteidiger, wenn er ausreicht, dass er da wirklich für die nötige Präsenz sorgt, dass man dann aufwirken kann, dass man dann schnell nach vorne kommen kann. Auch über Ada und Koke oder ja, je nachdem, wer natürlich spielt in der 24, es ist ziemlich schwer. Also da müssen die wirklich sehr gut spielen und müssen auch die Flügelstürmer und die Achterposition wirklich personell eigentlich extrem gut besetzen.
Das ist nicht interessant, wenn sie so ein bisschen in Richtung, so ein bisschen wie Dortmund hat das ja durchaus gemacht, auch das Ganze in so ein bisschen Richtung 4-3-2-1 zu schieben, mit dann den Flügelspieler ein bisschen tiefer und den Achtern so herausgerückt und der Stürmer sehr kompakt drüber.
Das hängt davon ab, wie genau sie spielen, also welche Spielerweise sie haben. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man mit Gabi und Koke auf den Achtern spielt, dass das ganz gut funktioniert, aber ich habe keine Ahnung, ob die das machen würden. Also, wer hat die Pressekonferenz von Simeone verfolgt? Tobi, du?
Ich habe nur die Aufzeichnung gelesen. Also quasi die Mitschrift von dem, was gesagt worden ist.
Okay. Kein Hinweis, oder ob Koke jetzt links oder
auf? Nee, gar nicht. Also, es war wirklich nur die Aussage, dass er darüber nachdenkt, das Mittelfeld zu stärken, weil er das als zentrale Zone ansieht. Also.
Was denkst du, ob die dann Koke auf die quasi auf die 8 schieben in einem 4-1-4-1.
Ich würde, wie Konstantin das auch gerade schon gesagt hat, das ist also für mich auf jeden Fall die Besetzung in den Spiel. Also Suarez, Thiago auf der 6 und Koke, Gabi auf der 8. Und ich würde auch sagen, Villa ist dann raus. Also dann wird es wahrscheinlich Turan, wenn er spielen kann, und Adrian und Garcia im Sturm. Oder Garcia und Adrian vielleicht sogar im Wechsel, je nach Situation, wer jetzt gerade die Sturmspitze besetzt und den Flügel. Und ich könnte mir auch das, was Martin gesagt hat, vorstellen, aber vielleicht eher, dass die Flügelspieler stark einrücken und die Achter dann quasi so wie so eine Dreifach-Sechs zurückfallen. Also nicht umgekehrt, dass quasi die Flügelspieler einklappen und die Achter vorrücken.
Das wäre aber tatsächlich sehr riskant, ne? Gegen Modric in der Mitte und dann mit den vorstoßenden Außenverteidigern. Könnte halt umgekehrt, wenn Real Fehler macht, dann doch ziemlich viel Präsenz im Umschaltspiel geben. Aber kann auch sein, dass man dann einfach zerstört wird, wenn man.
Aber also ich würde mir auch vorstellen, dass das die Idee von dem 4-1-4-1 wirklich ist, wenn es denn das wird, dass halt wirklich auch flexibel dann meinetwegen auch wieder in 4-2-3-1 hafte Stellung umzubauen, indem dann halt einer der Achter vorrutscht, der andere, der Ballferne, rutscht dann quasi auf die Sechs daneben, dass man so dann halt auch eine ganz gute Dynamik und ein Leitungselement erzeugen kann und die anderen sich entsprechend wie immer bei Atletico Gruppen taktisch intelligent verhalten. Ne?
Wobei man auch vielleicht die Aussage von Simeone auch nicht ganz so hochhängen darf. Es hängt vielleicht noch etwas von Arda ab. Natürlich ist 4-1-4-1 eine Option. Es kann aber auch sein, dass er einfach beim 4-4-2 bleibt und Koke eben als etwas einrückenden Außenspieler bringt, dadurch auch mehr Zentrumspräsenz hat. Und vielleicht Raul Garcia und dann Adrian oder David Villa bringt. Also es ist natürlich auch möglich, dass er einfach dabei bleibt. Weil man ja ganz ehrlich sagen muss, so viele Versuche mit 4-1-4-1 so gab es natürlich in dieser Saison auch nicht.
Hm. Gab es jetzt gegen Chelsea dann nach der Führung, ne? Aber
ja, aber also jetzt
gab es kaum etwas, ja. Also ich glaube eigentlich auch, dass er bei diesem 4-4-2, 4-4-1-1 treu bleiben wird und sich eher auf die Abläufe und auf die Abstände konzentriert.
Was dann noch die Frage wäre, welche Variante er von dem 4-4-2 spielt, insbesondere was die Höhe angeht. Wie war denn das bis jetzt? Wie viel Angriffspressing war denn dabei? Frage ich jetzt mal, wie viel Spektakel ist denn zu erwarten in dieser Hinsicht?
Also Angriffspressing eigentlich wirklich aus dem organisierten Spiel sehr wenig. Also mal mehr dann im Gegenpressing, dass man dann halt eher, wenn man gerade irgendwie der Realspieler eine schlechte Spielstellung hat, schlechtes Sichtfeld im direkten Ballgewinn und man ist sowieso im Ball Nähe und kompakt, dass dann auch nochmal intensiv nachgerückt wird, um dann direkt den Ball zurückzuerobern. Aber dass man wirklich jetzt quasi aus dem systematischen Spielaufbau Reals heraus sehr hoch presst, das würde ich erstmal nicht vermuten. Oder wirklich sehr selten, vielleicht mal bei Abstößen, so als Rhythmusstörer.
Okay. Eher dann Mittelfeld oder sogar Abwehrpressing oder dazwischen?
Ne, also diese erfolgreichen Momente waren eigentlich mehr mit dem Mittelfeldpressing, weil man halt schon verhindern muss, dass Modric zur Höhe Mittellinie Fahrt aufnimmt und wenn man dann sofort immer Abwehrpressing anfängt, dann hat man eigentlich schon verloren.
Und das würde ja wiederum dafür sprechen, dass man im 4-4-2 eben einrückend, links einrückend Koke spielen lässt gegen rechts, halb rechts Modric. Ja. Absichern Felipe Luis, der das natürlich als Außenverteidiger mit am besten kann. Das ist auch immer, wenn zum Beispiel Ramos vorstößt oder wenn allgemein da vielleicht im linken Halbraum gewisse fehlende Kompaktheit dann bei Real ist, hat natürlich Arda Turan die Möglichkeit, da reinzustoßen. Das hängt vielleicht doch einiges davon ab, dass er zumindest fit wird, wenn schon Diego Costa fehlt.
Wäre ja eventuell auch einfach eine Variante, dann Koke sehr einrückend spielen zu lassen, dann vielleicht dazu noch den Sturm ein bisschen rüberzuschieben in Richtung Modric, so dass man dann so halb links sehr stark überladen hat, wodurch dann eigentlich, ja, das würde dann Cavaral ja fast dazu zwingen, aufzurücken oder Ramos aufzurücken. Und die Räume könnte man dann eventuell bespielen, wenn man diese Kompaktheit halb links dann wieder weiter nach hinten zieht in Ballnähe.
Ja, also ich könnte mir auch vorstellen, dass man irgendwie versucht, meinetwegen Adrian vorne und wegen der Geschwindigkeit und der Dribbelstärke bei Kontern und dann Garcia wirklich so versetzt in den Halbraum, wo Modus dich dann halt auffällt, als Hängespitze, das als die Stellung dann auch, weil die Außen enger spielen, mehr so 4-2-1 mäßig dann.
Lustig ist, dass wir jetzt überhaupt nicht auf Cristiano Ronaldo zu sprechen gekommen sind. Das ist extrem Spielverlagerung von uns. Ich würde sagen, wir belassen es einfach dabei, weil eigentlich kann man zu ihm auch nicht viel sagen. Er wird halt irgendwo rumrennen in der Kompaktheit und vielleicht kriegt er mal einen Ball und vielleicht auch nicht. Wie sind denn eure Tipps insgesamt? Wir hatten jetzt viel Pro und Contra auf beiden Seiten.
Ja, also ich bin da konservativ und sage einfach Hattrick und Ronaldo 3-0.
Und ernsthaft?
Ernsthaft natürlich ein, ich denke, dass Modric den Unterschied ausmachen wird. Also, ich kann mir eigentlich so 1-1 mit Verlängerung oder Elfmeterschießen irgendwie gut vorstellen, aber bleibt abzuwarten. Ne? Wie Cristiano Ronaldo spielt, das wird natürlich wichtig. Also. Das müssten wir mal genauer besprechen. Aber.
Konstantin?
2-1 für Atletico nach Verlängerung. Der wird relativ zeitig in Führung gehen, aber Atletico wird wieder zurückschlagen, wie jetzt auch die letzten entscheidenden Spiele. Und ich denke, dass Diego Costa vielleicht doch auflaufen wird und dann macht er in der 110.
Es könnte auch das erste Plazenta-Tor aller Zeiten sein.
Ich wollte gerade das gleiche Wort verwenden.
Plazenta-Fußball.
Ja, Tobias, setzt du auch auf ein Plazenta-Tor oder eher Real?
Na, ich befürchte fast, dass es am Ende dann doch wirklich, wie René auch schon gesagt hat, die Individualität von Modric und auch Di Maria dazu führt, dass Real wahrscheinlich irgendwie 1-0, 2-1 gewinnt. Ja, also ich würde schon auf Real tippen.
Okay, dann, damit wir unparteiisch bleiben, tippe ich auf Atletico, einfach so. Ich kann es eh nicht richtig beurteilen, von daher ist mir egal. Und damit verabschieden wir uns, wünschen allen Hörern ein äußerst vergnügliches und taktisch hochinteressantes Finale. Thank you.